Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Mein Gast ist heute der Schriftsteller Josef Haslinger. Herzlich willkommen, Herr Haslinger.
Guten Tag.
Josef Haslinger hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, in dem er beschreibt, wie er als Kind von katholischen Priestern sexuell missbraucht worden ist. Wir werden noch ausführlich darüber sprechen. Ich finde die Tatsache, dieses Buch zu veröffentlichen, einen sehr mutigen Schritt. Ich glaube, ich hätte Sorge, dass die Menschen mir dann anders begegnen. Herr Haslinger, wie ist das bei Ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Begegnet man Ihnen jetzt anders?
Naja, ich werde natürlich viel darauf angesprochen und es gibt Leute, die, sagen wir so, die nicht glücklich darüber sind, dass ich dieses Buch veröffentlicht habe. Und da herrscht dann eine merkwürdige Funkstille. Zum Beispiel betrifft das insbesondere die Gegend, aus der ich herkomme und wo dieses Kloster liegt, in dem dieser Missbrauch stattgefunden hat, Stiftswettel. Die Gegend heißt Waldviertel. Und sehr viele Pfarren in diesem ländlichen Raum werden von Stiftswettel betreut. Also Stiftswettel bildet hier richtig ein religiöses Netzwerk im Waldviertel. Und das hat natürlich Folgen, weil am Land die Leute ja auch noch in die Kirche gehen und der Pfarre verbunden sind. Und viele sind nicht so glücklich darüber, dass ich da dieses Kloster beschmutze, wie man das dann sieht.
Wir werden darüber noch weiter sprechen. Josef Haslinger ist österreichischer Schriftsteller mit Zweitwohnsitz in Leipzig, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sein jüngstes Buch heißt »Mein Fall«. Darin beschreibt er seine Erfahrungen auf einer katholischen Klosterschule und die waren ziemlich anders als das, was er wohl erwartet hat, als er als Zehnjähriger auf diese Schule gekommen ist. Ich zitiere einen Satz. Ich war 10 Jahre alt, als Pater Gottfried Eder sich für meinen kleinen Penis zu interessieren begann und dabei ganz offensichtlich in Erregung geriet. Josef Haslinger ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Haslinger, um dieses Buch schreiben zu können, mussten Sie sich ja all diese Erfahrungen noch einmal vergegenwärtigen. Sie mussten sich denen noch einmal stellen. War das nicht sehr unangenehm?
Es war, sagen wir mal so, nicht die leichteste Zeit für mich. Dieses halbe Jahr, in dem ich an diesem Buch geschrieben habe und auch vor eine offizielle Kommission getreten bin, die sogenannte Glasnik-Kommission, benannt nach der ehemaligen Landeshauptfrau der Steiermark. Diese Kommission ist vor 10 Jahren gegründet worden, auf Wunsch des Wiener Kardinals. Und diese Kommission nimmt seit 10 Jahren Aussagen von Opfern zu Protokoll und hat dann auch darüber zu befinden, in welcher Weise und in welcher Höhe diese Opfer entschädigt werden. Und an diese Kommission habe ich mich gewandt. Das war eigentlich der Anfang, der das Ganze ins Rollen brachte. Ich habe die Kommission 8 Jahre lang existieren lassen, ohne dass ich einen Gedanken daran verschwendet hätte, dorthin zu gehen und meine Geschichte zu erzählen. Aber dann hat sich etwas Merkwürdiges ergeben. Ich habe zufällig erfahren, dass der Haupttäter, Pater Gottfried, gestorben ist. Und plötzlich hat sich alles für mich anders dargestellt und ich habe gedacht, ja, wenn er gestorben ist, dann sollte ich vielleicht doch vor diese Kommission treten und um der historischen Wahrheit willen erzählen, was Mitte der 60er Jahre in Stiftswettel vorgefallen ist.
Und dann waren Sie bei der, also Sie sagen Klasnitz-Kommission, das ist so der Kurzname, eigentlich heißt die Unabhängige Opferschutzkommission.
Ja.
Wollten Sie da Ihre Aussage machen?
Ich wollte meine Aussage machen und habe da eine Mail hingeschrieben und habe gleichsam einen privilegierten Termin gekriegt, nämlich bei der damaligen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, die kurz darauf kommissarische Bundeskanzlerin in Österreich wurde.
Brigitte Bierlein.
Brigitte Bierlein.
Die für Sie eine Ausnahme machte.
Die hat in einer Mail geschrieben, eigentlich ist sie für Erstaussagen nicht zuständig, aber in meinem Fall will sie eine Ausnahme machen. Da haben wir gedacht, naja, bin ich sozusagen, habe ich einen Promi-Status da bekommen. Ich bin dahin und habe im Gebäude des Verfassungsgerichtshofes etwa 1,5 Stunden lang meine Geschichte dargestellt, über 3 Missbrauchstäter gesprochen und über einen Gewalttäter. Sie hat allerdings nichts mitgeschrieben, nur freundlich genickt und mir gelegentlich zu verstehen gegeben, dass sie vergleichbares Verhalten kennt von anderen Fällen. Am Ende hat sie gesagt, sie wird sich melden bei mir. Es meldete sich aber dann die Frau Glasnik persönlich, also die oberste Chefin dieser Kommission, und lud mich zu sich ein, zu einer Aussage. Also plötzlich war das, was ich von Brigitte Bierlein gesagt habe, irgendwie nicht mehr präsent. Ich musste das jetzt vor der Chefin offenbar noch einmal erzählen. Und ich habe mir immer noch eingeredet, ich werde hier offenbar irgendwie privilegiert behandelt, dass die Chefin selbst, die dann auch noch beteuert hat, dass sie in diesen Räumen dieser Opferschutzkommission schon hunderte Gespräche geführt hat. Aber ich dachte, na gut, dann wird das wahrscheinlich jetzt das richtige Gespräch sein. Aber auch sie hat wieder nicht mitgeschrieben und hat mich am Schluss darüber belehrt, wo ich jetzt eigentlich meine Erstaussage machen will und mir die Möglichkeiten aufgezeigt. Da war ich dann doch etwas verblüfft und sie hat mir einen Universitätsprofessor empfohlen und so weiter und hat auch den Kontakt hergestellt, aber der hatte dann keine Zeit und dann kam wieder ein anderer Mann ins Spiel und das war dann der erste, als ich das dritte Mal das alles erzählte, saß ich endlich einem Menschen gegenüber, der so etwas wie ein Protokoll geführt hat. Und als dann dieses Gespräch zu Ende war, sagte er, Herr Haslinger, Sie sind doch Schriftsteller. Sie können das Ganze doch viel besser formulieren, als ich das kann. Wollen Sie nicht das Protokoll selber schreiben? Und ich bin nicht aufgesprungen und habe ihn angefahren, sondern ich habe mir das irgendwie bieten lassen. Aber als ich dann auf der Straße draußen war, ist mir plötzlich klar geworden, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich 3-mal meine Geschichte erzählt und das muss ich erst recht aufschreiben. Das hätte ich ja eigentlich von Anfang an machen können. Und habe mich geweigert, das zu tun, denen das Protokoll jetzt auch noch zu schreiben. Habe allerdings einen Brief an diesen Herrn geschrieben oder begonnen zu schreiben, der immer länger wurde, dieser Brief. Und aus diesem Brief ist letztlich das Buch geworden.
Mein Fall im S. Fischer Verlag erschienen, was wir jetzt in Händen halten. Nochmal zurück zu Ihren ersten beiden Gesprächen, Herr Haslinger. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr gewinne ich den Eindruck, das war im Grunde genommen reiner Voyeurismus oder Neugierde der beiden Frauen. Die wollten mal den berühmten Schriftsteller Josef Haslinger privat sprechen.
Darüber will ich nicht spekulieren. Es war jedenfalls ein äußerst unprofessionelles Vorgehen.
Das Buch heißt Mein Fall, ist tatsächlich wirklich so eine Art Bericht. Es ist in einem sehr sachlichen Ton gehalten. Es gibt keine Dramatisierung, es gibt keinen Spannungsbogen, sondern eben wirklich einen sehr genauen Bericht über die Ereignisse von damals und auch ihr Umgehen damit. Das haben Sie gerade schon angedeutet. Warum haben Sie das so sachlich geschrieben? War das eine bewusste Entscheidung?
Ja, das konnte nur so sachlich wie möglich geschrieben werden. Das war. Ich wollte auch einfach über die ganze Sache nachdenken, weil es geht ja doch darum, dass ich 50 Jahre lang eigentlich diese Vorfälle verharmlost habe und für unbedeutend erklären wollte und also man sagt, ich habe die Täter geschützt, aber indem ich das getan habe, habe ich mich ja auch selbst geschützt. Das war ja der eigentliche Hintergrund, indem ich mir sagte, warum soll ich mich von Dingen, die in der Kindheit passiert sind und die Jahrzehnte zurückliegen, warum soll ich mich von denen noch länger beeindrucken lassen? Ich habe halt Wert gelegt auf ein selbstbestimmtes Erwachsenenleben, in dem ich nicht meine Kindheitstraumata mitschleppe und ähnliches. Allerdings gab es vor, das ist nun auch wiederum 10 Jahre her, war ich Stadtschreiber von Mainz und es gab wieder mal einen Vorfall in der katholischen Kirche in Österreich und zwar gab es da so etwas wie eine Art Kinderpornoring in einem Priesterinternat in St. Pölten. Und da war ich eingeladen, einen Artikel zu dieser ganzen Problematik der Pädophilie und so weiter zu schreiben. Ich habe diesen Artikel, der dann in einem Buch erschienen war, zuerst in der Welt veröffentlicht. Und dafür habe ich heftige Kritik geerntet. von Gerhard Ament, einem Soziologen, aber auch von anderen, weil man mir vorgeworfen hat, ich würde die Daten verharmlosen. Was ich gemacht hatte, war allerdings, ich habe so versucht, eine Erklärung dafür zu finden, wie es überhaupt möglich war, in eine solche Abhängigkeit zu geraten, dass man jahrelang zu niemandem darüber spricht.
Ich habe das in dem Buch Mein Fall sehr nachvollziehbar gefunden, wie Sie das beschrieben haben, dass er eben der Pater für Sie damals, als Sie 10 Jahre alt waren, eben ein väterlicher Freund war. Sie schreiben wortwörtlich, ein Erzieher, der mich nicht schlug und der sich für meine Probleme interessierte, einer, der mich tröstete, wenn andere mich hänselten oder verdroschen.
Ja, man muss sich das Internat ja als eine ausgesprochen gewalttätige Gesellschaft vorstellen. Das war in den 60er Jahren selbstverständlich, dass Internate Gewalt als Erziehungsmittel einsetzten und diese kirchlichen Internate galten noch dazu als besonders streng. Also dort wird man richtig erzogen.
Genau, das war was Gutes.
Das war was Gutes. Das heißt, wurde auch nicht kritisiert. Über Kinderrechte begann man erst in den 70er Jahren zu sprechen. Innerhalb dieser wirklich gewalttätigen Atmosphäre, wo wir mit dem Stock geschlagen wurden, wo Ohrfeigen ausgeteilt wurde, dass das Trommelfell platzte, wo es Sport gab bis zum Zusammenbrechen und Ähnliches. In dieser Atmosphäre gab es dann einen Pater, der war damals 29 Jahre alt und gerade mal frisch zum Priester geweiht worden. Der hat ganz offensichtlich die Nähe zu den Sängerknaben gesucht. Im ersten Jahr, als ich dort war, hat er sich begonnen anzunähern. Er hat uns auf den Ausgang begleitet, er hat die Abendfreizeit mit uns mitgestaltet und er hat so ein paar Buben gehabt, denen er sich in besonderer Weise annahm und zu denen gehörte ich. Und dann bekam das Ganze bald eine seltsame sexuelle Komponente, also dieses Halten und Drücken, was zunächst wirkte, als wäre es so eine Art von Schutz fast, ja, eine Nähe einfach, ging über in sexuelle Handlungen, was mich völlig verstört hat. Aber es gab eigentlich niemanden, mit dem ich darüber hätte sprechen können, denn der Einzige, der mich dazu gebracht hatte, ihm ganz mein Herz zu öffnen, war ausgerechnet der Täter, über den ich sprechen hätte müssen. Und der Weg zu den Eltern war auch eigentlich abgeschnitten, denn wir durften damals unsere Eltern nur 4 Stunden lang oder 5 Stunden lang im Monat sehen. Also einmal im Monat durften sie kommen, von Mittag bis 5 Uhr nachmittags. Mein Elternhaus war nicht so weit weg, sodass ich sogar diese paar Stunden kurz heimfahren konnte, aufgeregt durchs Haus laufen und mir alles anschauen und dann mussten wir schon wieder zurückfahren. Aber dieser Pater Gottfried war mittlerweile auch in meiner Heimatpfarre tätig und half dort dem Pfarrer aus und hat immer wieder auch den Kontakt zu meinen Eltern gesucht, insbesondere zu meiner Mutter, und hat ihr ständig erklärt, was ich für ein guter Mensch bin. Von anderen Lehrern und so weiter hörten meine Eltern immer wieder auch Kritik, ich sei ein Schlingel und ich sei frech und Ähnliches. Aber Pater Gottfried erzählte ganz was anderes. Es war derjenige, der mich über den Klee gelobt hat. Und das war natürlich auch angenehm für mich, mir von zu Hause keine Vorwürfe für mein Schlimmsein anhören zu müssen. Auf der anderen Seite hat er eigentlich den Kontakt zu den Eltern völlig verstellt und ich war ihm ausgeliefert. Also ich war auch nicht derjenige, der irgendwie in der Lage gewesen wäre zu einem Befreiungsschlag, sondern ich bin sogar im Sommer gekommen und habe ihn allein getroffen im Kloster, haben wir eine Bootsfahrt unternommen und wieder wurde natürlich zudringlich und so weiter. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, mich von ihm zu distanzieren und habe mit Stolz sogar daheim noch die Briefe und Karten hergezeigt, die er mir geschrieben hat.
Die Sie ja auch heute noch haben.
Die ich zum Glück alle aufbewahrt habe, sodass ich mir das alles 50 Jahre später in Ruhe noch einmal anschauen konnte.
Aber ist denn vielleicht auch diese Freundlichkeit, die der Pater Gottfried Ihnen gegenüber ja auch gezeigt hat, auch der Grund dafür, dass es Ihnen bis heute so schwer fällt, sich wirklich von ihm loszusagen?
Das ist richtig. Das hat damit zu tun. Für mich war er dann so eine eine Gestalt mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite hatte er wirklich diese Freundlichkeit, diese Zuwendung. Er gab mir auch immer wieder Geschenke. Er war so etwas wie ein Verbündeter fast, ja, weil er gab natürlich auch Geschenke. Zum Beispiel schenkte er mir Kaugummi, obwohl wir im Konvikt nicht Kaugummi kauen durften. Da sagte er dann, ich soll heimlich kauen und so weiter. Ja. Also er untergrub gleichsam für die Ordnung des Konvikts auf Seiten eines Zöglings.
Naja, aber sehr geschickt gemacht, sehr geschickt so gemacht. Eine Komplizenschaft daherzustellen.
Ja, ja. Er wurde dann aufgrund eines anderen Vorfalls, der nichts mit mir zu tun hatte, flog das Ganze auf. Es waren zu der Zeit, als ich im Kloster war, ungefähr 10 Zöglinge, soweit ich das überschaue, die in so pädosexuelle Praktiken mit Erziehungsberechtigten involviert waren. Und von diesen 10 hat einer gesprochen zu seinen Eltern. Aber entscheidend ist natürlich, dass 9 nicht gesprochen haben. Das ist ja eigentlich der Skandal, nicht? Und das System hat so funktioniert. Man hat darüber nicht gesprochen. Es war ein Geheimnis, es war wie ein Beichtgeheimnis und es war dann natürlich auch Sexualität involviert. Sexualität ist ohne dies etwas Heimliches und dann kommt noch dazu, dass man irgendwie doch das Gefühl hat, so ganz in Ordnung ist das natürlich nicht, was der da macht. Und dann gab es ja auch dieses offizielle Auftreten der Kirche gegen Homosexualität, was mir nicht verborgen geblieben war. Es gab da so ein Aufklärungsbüchlein, das mir meine Mutter mal vorgelegt hatte, wo die Homosexualität richtig verteufelt wurde als eine Todsünde. Und nun ging das aber in diese Richtung, was dieser Pater Gottfried mit mir machte. Also das führte zu einer völligen moralischen Verwirrung, muss ich sagen. Und letztlich, als er dann versetzt wurde, gab es leider andere, die zum Nachfolger wurden, kann man sagen, in dieser Hinsicht. Und ich habe dann aufgehört, überhaupt über die Sache irgendwie zu sprechen. Ich habe auch zu meinen Eltern, mein Vater war dann schon tot, also da war ich dann schon ungefähr 24 Jahre alt, habe ich erstmals bei einem Familienfest über diese Sache zu reden begonnen. Meine Mutter hat mir das zunächst gar nicht glauben wollen. Sie hat mich so angesehen, als wie, was fantasierst denn du jetzt daher? Was sind das für Sachen, was du mir da jetzt auftischst? Aber irgendwann hat sie dann gemerkt, da ist offenbar was dran und sie hat dann sich selber große Vorwürfe gemacht, also obwohl sie ja natürlich gar nichts an mir verschuldet hat.
Und doch, Herr Haslinger, Sie haben gewartet, bis alle 3 Protagonisten, der Prügler auch, der 4., tot sind, um dieses Buch zu veröffentlichen.
Man nennt das, oder in der Literatur wird immer davon gesprochen, mit diesem Begriff Identifikation mit dem Täter. Und es ist zwar, glaube ich, kein glücklicher Begriff, aber ich verstehe ganz gut, was damit gemeint ist.
Also auf jeden Fall der Wunsch, sie zu schützen. Sie schreiben das selbst, ja, sie wissen, das ist nicht gut.
Ihnen fernzuhalten.
Genau, ja, ich weiß das alles und trotzdem kann ich es nicht ablegen. Sie sind
tatsächlich wollte ich Ihnen das nicht antun.
Sie sind weiterhin nicht wütend auf Sie.
Ich wollte Ihnen das nicht wütend. Es gab sogar eine Zeit, wo ich wütend war. Das war nach der Wiederbegegnung mit Pater Gottfried. Also, das war ungefähr 10 Jahre nach diesen Missbrauchsfällen, war ich zufällig im Kloster Heiligenkreuz und da bin ich zufällig diesem Pater Gottfried im Stiftshof begegnet. Und ich habe ihn sofort erkannt, also war er noch auf der anderen Seite des Hofes, habe ich schon gesehen. Aber wir gingen aufeinander zu, auf diesem Weg und ich habe zuerst gedacht, hoffentlich erkennt er mich nicht. Und dann sind wir einander begegnet, er hat mich begrüßt, ich habe zurückgegrüßt, er hat mich kurz angesehen und er hat mich nicht erkannt. Und da war ich dann plötzlich richtig wütend. Plötzlich habe ich gemerkt, ich habe das Gefühl gehabt, dass alle diese Zuwendungen und all dieses Verständnis, das er für mich zeigte und so weiter, alles irgendwie Mittel zum Zweck war und ich war auch nicht der Einzige, jetzt erkennt er mich nicht einmal mehr. Ich habe damals schon begonnen, literarische Texte zu schreiben und zu veröffentlichen. Da habe ich dann in der Folge eine Geschichte geschrieben.
Aber interessant finde ich ja die Kränkung und das ist ja, glaube ich, das Motiv, das sich dann wirklich bis heute durchzieht. Wenn, dann soll es wenigstens Liebe gewesen sein, also aufrichtige Liebe.
Ja.
Und wer möchte sich schon sehen als irgendein Opfer, ein Objekt, ein Mittel zum Zweck?
Ja, und das hat dazu geführt, dass ich jetzt, wie gehe ich damit um? Und mein Umgang war der, dass ich das alles begann herunterzuspielen. Ich hatte dann so saloppe Sprüche drauf wie, Naja, irgendwer muss einen ja in die Sexualität einführen. Bei mir waren es halt Zisterzienser. Was
cool
war und Männer manchmal ganz witzig fanden. Aber ich erinnere mich auch, meine Frau fand das nie witzig. Die fand das immer einen blöden Spruch. Aber gut, ich habe so darüber gesprochen, um einfach die Sache abzuschütteln, wegzurücken und sozusagen von meinem jetzigen Leben fernzuhalten. Allerdings tatsächlich, nachdem ich erfuhr, dass Pater Gottfried gestorben ist, war es so, als hätte jemand einen Schalter in mir umgelegt und es war fast wie ein Befreiungsschlag. Ich dachte, so, dann kann ich darüber sprechen. Und das habe ich dann getan.
Und tut er auch jetzt. Josef Haslinger im Deutschlandfunk Kultur. Der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger wurde vor 25 Jahren mit seinem ersten Roman gleich berühmt. Opernball heißt dieser Roman. Haslinger hat dann weitere Romane geschrieben, Erzählungen auch, sehr viele politische Essays. Als Kind wollte Josef Haslinger noch Priester werden, daher kam er ja auch auf die Klosterschule. Wann haben Sie diesen Berufswunsch eigentlich aufgegeben, Herr Haslinger?
Ach, das hat sich schon im Alter von, ich würde sagen, 13, 14 Jahren dann als Irrtum herausgestellt. Also dann in der Zeit, als die Mädchenfrage interessant wurde, da hat sich das dann, glaube ich, schnell zerschlagen. Allerdings war ich der Religion zu dieser Zeit schon, der Berufswunsch hat sich geändert, aber der Religion bin ich schon noch ein paar Jahre verbunden geblieben. Aber ja, vielleicht in der Studentenzeit ist mir auch klar geworden, dass ich eigentlich der Kirche nicht mehr angehören kann. Es haben sich meine Ansprüche an die Vereine, denen ich angehöre, erhöht. Und ein Verein, der nicht auf dem Boden der Menschenrechtskonvention steht, einem solchen wollte ich nicht mehr angehören.
Nochmal zurück zu Ihnen als Kind. Sie wollten Priester werden, deswegen sind Sie ja auch überhaupt auf diese Schule gekommen, was ja für einen Bauernbub, wie Sie es waren, durchaus ungewöhnlich war. Und für Ihre Eltern war das ja auch eine finanzielle Belastung. Die mussten dafür zahlen. Sie fielen auch aus als Hilfe auf dem Bauernhof. Als Sie dann nicht mehr Priester werden wollten, waren dann die Eltern enttäuscht und das Dorf vielleicht auch?
Ja, das mag schon sein, ja. Also meine Mutter hätte sich das anders vorgestellt. Mit meiner Mutter insbesondere hatte ich es ja quasi so vereinbart, dass ich Priester werden will. Ja, überhaupt hatte ich dann in der Zeit nach Stiftswettel auch gewisse Schwierigkeiten mit meinen Eltern. Ich war so sehnsüchtig danach, alle diese Leute loszuwerden, die alles besser wissen und wissen, wie ich mein Leben einzurichten habe. Und ich hatte einen enormen Freiheitsdrang, der mich dann auch in Konflikte gestürzt hat mit meinen Eltern. Ich hatte dann ein paar Jahre lang ein ziemlich schlechtes Verhältnis zu meinem Vater und habe beschlossen, mich selbst zu erhalten mit 16, also kein Geld mehr von zu Hause zu nehmen und alles irgendwie nebenbei zu verdienen. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Und dann hat das auch meine Eltern wiederum beeindruckt, ja, dass ich nicht vor die Hunde gehe, sondern einfach zeigt, dass ich es selber auch kann.
Obwohl Sie dann so komische Sachen studiert haben wie Germanistik, auch promoviert haben. Ja. Munzinger Lexikon steht dann, in Wien ließ sich H., der zunächst in verschiedenen Berufen seinen Lebensunterhalt verdient hatte, als freier Schriftsteller nieder. Herr H., was waren denn das für Berufe, bin ich jetzt natürlich neugierig.
Ach, ich bin immer meistens nach Deutschland gefahren. Also alle Ferien von 16 Jahren an habe ich immer nur gearbeitet und Geld verdient.
Also weil was denn?
Ja, ich war Lagerarbeiter bei Libri in Frankfurt mehrere Jahre lang. Ich war Dankwart. Einmal war ich sogar Diskjockey, aber nur kurze Zeit. Ich habe in der Verwaltung einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, also auch Bürojobs gemacht und ganz unterschiedliche Dinge. Und dann war natürlich Kellner. Zuletzt war ich Kellner gewesen, aber das hatte zunächst ein Problem ergeben, weil ich hatte lange Haare und einen langhaarigen Kellner wollte damals niemand einstellen. Und da habe ich einfach, um einen Job zu kriegen und sozusagen meinen Lebensunterhalt verdienen zu können, habe ich mir die Haare schneiden lassen in Frankfurt und wurde dann als Kellner angestellt und habe das auch mehrmals gemacht. Da konnte man als Kellner ganz gut Geld verdienen, weil man ja dafür sorgen kann, dass man gut mit Trinkgeld bedacht wird.
Und haben Sie in Frankfurt tatsächlich in einem besetzten Haus gewohnt?
Ich habe vorübergehend, ich hatte Freunde, die in einem besetzten Haus gewohnt haben und da war ich Da war ich vorübergehend eingezogen, bis ich dann was anderes fand. Ja.
Ab wann konnten Sie denn vom Schreiben leben? Wann haben Sie gesagt, wenn man Sie gefragt hat, was denn Ihr Beruf? Ich bin Schriftsteller.
Ich habe nach dem Studium, nach meiner Promotion einfach gesagt, ich bin Schriftsteller. Ich habe ja in der Zeit, als ich mein Studium beendete, auch mein erstes Buch beendet, das dann auch erschien. Also konnte ich das nicht nur behaupten, ich bin Schriftsteller, ich hatte auch ein Buch vorzuweisen, einen Erzählungsband. Aber dann war die Sache in den ersten Jahren doch sehr mühsam. Es kommt allerdings hinzu, dass es für junge Autoren damals in Österreich schon Stipendien gab. Es gab verschiedene Fördermaßnahmen, die es mir erleichtert haben und da zumindest dafür gesorgt haben, dass ich nicht nur vom Geld meiner Frau leben musste. Ich habe dann aber doch verschiedene Jobs auch gemacht. Ich war zum Beispiel Generalsekretär der Grazer Autorenversammlung ein paar Jahre lang. Dafür habe ich auch Geld gekriegt. Während ein anderer Job, den ich 15 Jahre lang gemacht habe und sehr viel reingesteckt habe an Kraft und Hirnschmalz, ich war Redakteur der Literaturzeitschrift Wespennest, Mitherausgeber. Und das war natürlich keine bezahlte Position. Das haben wir alles freiwillig gemacht.
Die letzten Bücher Josef Haslingers behandeln sehr verschiedene Themen. Wir haben ja anfangs ausführlich über meinen Fall gesprochen, der Bericht über den sexuellen Missbrauch, den Josef Haslinger als Kind von katholischen Patres erlitt. Davor erschien Jachimow, ein Roman und zugleich auch die wahre Geschichte eines Opfers des Stalinismus. Und davor erschien Peepee Island, eine Reportage darüber, wie Josef Haslinger mit Ehefrau und zwei Kindern Weihnachten 2004 knapp den Tsunami in Thailand überlebt hat. Gibt es etwas, Herr Haslinger, würden Sie sagen, was diese Bücher verbindet?
Peepee Island und mein Fall, ja. Diese beiden Bücher sind auch von der ganzen Gestaltung her anders als die anderen Bücher. Es sind eben beides in gewisser Weise Berichte. Berichte über das eigene Leben. Also eigentlich ein Stück Memoiren schon, nicht? Aber halt fokussiert auf diese beiden Themen. Beide Bücher lösen eigentlich große Reaktionen auf. Bis dahin hatte ich bei keinem Buch so viele Briefe und Zusendungen bekommen wie bei Peepee Island. Und das waren eigentlich alles immer auch Berichte von anderen Tsunami-Überlebenden, die mir ihre Geschichte erzählt haben.
Auch ein Trauma.
Ja, und für die dieses Buch eine Bedeutung hatte, obwohl es meine Geschichte erzählt und nicht ihre. Trotzdem konnten sie sich damit darin gut wiederfinden. Und das scheint jetzt wieder der Fall zu sein. Also ich werde im Augenblick eigentlich überhäuft mit Mails und Zusendungen. Und das sind alles Geschichten, die gehören eigentlich in die Klassenkommission oder ich habe das Gefühl, ich kriege jetzt ein Archiv sozusagen frei Haus geliefert. Zum Teil interessiert es mich allerdings doch sehr, weil es auch Vorfälle sind, die in Stiftswettel stattgefunden haben, wo andere Mitschüler, die zum Teil vor mir dort waren, zum Teil nach mir dort waren, erzählen, was sie diesbezüglich wissen oder was ihnen angetan wurde. Und so habe ich im Moment einen sehr guten Überblick bekommen über, also was ich noch nicht hatte, als ich das Buch schrieb, über die Geschichte der Missbrauchsfälle von den frühen 60ern bis zu den frühen 80er Jahren. Das überblicke ich jetzt ziemlich gut, wer da tätig war und in welcher Weise. Es gibt zum Beispiel, während ich das Buch schrieb, habe ich im Internet die Information gefunden, dass ein gewisser Pater Maurus, ein anderer Missbrauchstäter, auf den ich später stieß, dass dieser Pater Maurus im Jahr 1981 Sängerknabenpräfekt und Chorleiter gleichzeitig wurde. Und ich schreibe in meinem Buch den lakonischen Satz dazu, das kann nicht lange gut gegangen sein. Mittlerweile weiß
also man hätte auch schreiben können, da schrillen alle Alarmglocken.
Ja, aber mittlerweile weiß ich natürlich auch, dass es nicht lange gut gegangen ist, weil diejenigen, die ihn erlebt haben, da haben sich einige mittlerweile bei mir gemeldet, es war genau ein halbes Jahr. Er hat von Anfang an, hatte er also drei Gespielen sich da gesucht unter den Sängerknaben, ist also sofort von Anfang an pädophil tätig gewesen. Und dann hat er es am Karfreitag nach der Liturgie, hat es dann offenbar übertrieben. Er hat nämlich dann seine Gespielen mit einer Flasche Whisky beglückt und da kam dann noch ein anderer dazu, der nicht zu diesem engeren Kreis gehörte. Und der das seinem ehemaligen Präfekt dann erzählte, es kam dann auch, ich weiß nicht, der hatte sich da offenbar so etwas wie einen pädophilen Gruppensex oder so etwas vorgestellt, was das werden hätte sollen. Das hat dann dazu geführt, dass er seine Stelle als Sängerknabenpräfekt wieder verlor und, wie es hieß, offiziell auf Kur geschickt wurde.
Nochmal kurz zurück zu dem Tsunami. Das sagt ja erstmal so wenig. Ich beschreibe nur eine Szene aus diesem wirklich auch sehr eindrücklichen Buch. Sie waren schon unter Wasser und konnten nicht auftauchen, weil über ihnen so Wrackteile schwammen. Die Welle hatte ja alles weggerissen. Also sie waren wirklich kurz davor zu sterben und sind dann unter Mühen, sie sitzen ja zum Glück jetzt hier, haben sie es dann doch noch geschafft, das beiseite zu schieben und haben überlebt. Auch ihre Frau und ihre beiden Kinder haben überlebt, also ein seltenes Glück, weil so die Hälfte der Leute in diesem Hotel, in dem sie waren, sind eben gestorben. Eine traumatische Erfahrung anderer Art, aber auch eine traumatische Erfahrung sexueller Missbrauch, und sie schreiben dann darüber. Ändert das etwas dann für sie?
Doch, es ändert was. Langfristig weiß ich das, weil ich das bei Bibi Island eben erlebt habe. Ich habe eine Sprache dafür gefunden und damit sind diese Dinge nicht irgendwelche unbenannten Erlebnisse, die einem bedrängen, sondern das sind benannte Tatsachen. Das ist ein Teil der eigenen Geschichte und ist ansprechbar, und das ist beruhigend. Ja. Als ich da aus Thailand zurückkomme, so in diesem ersten Jahr, da habe ich Wahnsinn, wenn irgendwo ein Lärm war oder manchmal war es eine Demonstration. Ich habe wahnsinnig allergisch oder panisch reagiert auf so unvorhergesehene Dinge. Das hat sich wieder völlig verloren. Also ich glaube schon, dass das Buch war für mich hilfreich, aber es war für meine ganze Familie hilfreich, und es war, wie sich herausgestellt hat, auch für andere Tsunami-Überlebende hilfreich. Natürlich könnte man das Ganze auch wahrscheinlich einem Therapeuten erzählen. Aber wenn man das selber aufschreibt und sich das selber so genau wie möglich zu vergegenwärtigen versucht, und ich bin ja ein Jahr danach noch einmal nach Thailand gefahren und habe alle diese Wege noch einmal abgegangen, habe mir angesehen, was davon übrig geblieben ist, wie es jetzt aussieht, habe mit den Menschen gesprochen, wie sie das erlebt haben und so weiter. Das war letztlich eine Arbeit, die für mich jedenfalls hilfreich war, ja.
Sagt der Schriftsteller Josef Haslinger. Josef Haslinger ist Österreicher, Schriftsteller, seit 24 Jahren auch Professor für literarische Ästhetik am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht ausführlicher gesprochen. Das machen wir vielleicht ein andermal wieder, Haslinger. Ich würde doch gerne noch mal zur katholischen Kirche zurückkommen. Sie haben ja eben diese unabhängige Opferschutzkommission in Österreich. Sie haben auch eine unabhängige Opferschutzanwaltschaft. Reagiert die katholische Kirche Ihrer Ansicht nach in Österreich angemessen?
Überhaupt nicht. Es ist gut, dass es diese Opferschutzkommission gibt, damit die Opfer eine Stelle haben, an die sie sich wenden können, um ihren Fall darzustellen und die katholische Kirche zumindest mit diesem Fall zu konfrontieren und eventuell auch eine Entschädigung zu erhalten. Die Entschädigungen sind in einem bescheidenen Rahmen, aber es gibt sie. Aber diese Kommission ist nur für die Opfer zuständig, sonst für nichts. Sie hat keinerlei Einfluss darauf, welche Konsequenzen die Kirche daraus zieht, wie die Kirche mit den Tätern umgeht und so weiter. Und das heißt, eigentlich ist es so eine Art von moralischer Reinwaschanstalt nach außen hin und, wie gesagt, für die Opfer gewiss hilfreich. Aber in Bezug auf Konsequenzen innerhalb der katholischen Kirche hat diese Kommission überhaupt nichts zu vermelden. Also nachdem ich meinen Fall im Buch dargestellt habe, und das sind ja doch massive Vorwürfe an einige Konventsmitglieder, hat der Abt von Stiftswettel mich wissen lassen, über Tote soll man nur Gutes sagen oder schweigen.
Das ist nicht wahr.
Ja.
Josef Haslinger, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch hier bei uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.